Willkommen zu Inside Out, dem Podcast für Tennistrainer, Eltern und Nachwuchsspieler. Und hier ist dein Gastgeber, Christoph Meyer.
Diese Folge wird dir präsentiert von HitPartner. HitPartner ist die mobile Tenniswand für den Club und auch für das Training zu Hause. Mit der Tenniswand von HitPartner kannst du auf nur 3,3 Quadratmetern deine Technik perfektionieren und zwar im vollen Schlagtempo wie auf einem echten Tennisplatz. In nur 10 Minuten wiederholst du über 150 Schläge und dies in einem sehr angenehmen Trainingstempo. Alle weiteren Infos zur Tenniswand findest du auf der Webseite www.hitpartner.eu, bei Facebook, YouTube oder Instagram unter dem Hashtag HitPartner. Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Inside Out und heute habe ich hohen Besuch, denn die erste Wimbledon-Siegerin ist zu Gast in meinem Podcast, Annalena Grönefeld. Sie hat Wimbledon im Mixed gewonnen 2009, die French Open ebenfalls 2014 im Mixed gewonnen und war im Einzel die Nummer 14 der Weltrangliste. Heute arbeitet sie als Trainerin für den Deutschen Tennisbund mit U14-Mädchen, macht gerade ihre Ausbildung zur A-Trainerin und mit ihr spreche ich vor allem über das Thema Doppel und Mixed. Denn wen könnte man Besseres als Gesprächspartnerin haben als eine zweifache Grand-Slam-Siegerin im Mixed und eine Spielerin, die im Doppel die Nummer 7 der Weltrangliste war. Also jetzt viel Spaß mit Annalena Grönefeld. Ja, guten Morgen, Annalena. Ich freue mich, dass du bei Inside Out am Start bist heute.
Ja, hallo, morgen.
Hallo. vorab eine kleine Vorstellung von dir für alle, die sich im Tennis noch nicht ganz so auskennen mit der Tennishistorie. Du warst vom Ranking her die höchste Platzierung Nummer 14 im Einzel, Nummer 7 im Doppel. Genau. Zweifache Grand-Slam-Siegerin im Mixed, Wimbledon 2009 gewonnen, French Open 2014 und im Einzel war das beste Grand-Slam-Ergebnis Viertelfinale French Open 2006, wenn ich das richtig rausgeschrieben habe.
Das stimmt.
Und 2006 beim French Open habe ich dich tatsächlich sogar live gesehen.
Okay.
Ich habe das nochmal recherchiert, was das überhaupt für ein Spiel war. Das war Doppel erste Runde mit Megan Shaughnessy damals.
Okay.
Gegen Michaela Krajicek habe ich ausgesucht. Genau.
Wo ich in die Wand gelaufen bin.
Genau, ne? Da wollte ich gar nicht drauf zu sprechen. Ich wusste gar nicht, ob du da dich daran erinnerst. Das ist mir nämlich in Erinnerung geblieben. Das war ja ein enger Seitenplatz da in diesem Pressezentrum, ne?
Ja.
Wo die Wand gefährlich nah am Platz ist und das weiß ich nicht, da bist du damals mit der Schulter voran in die Wand gelaufen, ne? Da
genau.
Weggerutscht. Ja, also es ist in Erinnerung geblieben.
Ja, das ist in Erinnerung geblieben, das Match.
Ja, da wird sich der ein oder andere Freizeitspieler aufregen, wenn die Wand so nah am Platz ist. Bei Grand Slam Turnieren kommt sowas tatsächlich vor, siehst du? Also, ich freue mich, dass du heute hier beim Podcast dabei bist. Du bist ja jetzt nicht mehr nur Ex-Spielerin sozusagen, sondern bist ins Trainergeschäft eingestiegen.
Genau.
Und bist am Bundesstützpunkt Hannover. Und da wollte ich so ein bisschen mit dir einsteigen, dass du ein bisschen vielleicht erzählst, wie es überhaupt dazu gekommen ist, wann du dich dazu entschieden hast, nach der Spielerkarriere ins Trainerlager zu wechseln. Und
ja,
wie jetzt da genau so dein Aufgabenbereich ist.
Ja, also ich bin, wo ich dann aufgehört habe, habe ich gesagt, dass ich das gerne auch mal ausprobieren möchte und bin auch auf den Verband zugegangen. Die hatten mich auch gefragt, ob ich mal was machen möchte für einen Verband. Bin dann da so ein bisschen reingerutscht auch, habe hier und da Training gegeben und das hat mir auch Spaß gemacht und ich mache jetzt auch meine Trainerscheine und seit diesem Jahr bin ich auch im DTB zuständig für die Mädels, für die unter 14-Jährigen, genau, und bin jetzt quasi seit diesem Jahr dann auch im DTB tätig.
Und das ist dann diese Aufgabe auch beim Bundesstützpunkt, wenn du dich mit den U14-Mädchen triffst, findet es dann immer in Hannover statt oder reist du dann einmal quer durch Deutschland in alle anderen Stützpunkte?
Bisher sind die Lehrgänge oft dann auch in Cannes gewesen, da ist ja auch ein Bundesstützpunkt.
Mhm.
Oder auch in Stuttgart war ich auch schon jetzt, oder bin jetzt auch gerade in Stuttgart hier am Stützpunkt und doch, dann bin ich mal wieder ein bisschen mehr auf. Nachdem ich ja aufgehört hatte, war ja erstmal Corona.
Ja.
Da war ich ja, ich wollte eh auch mehr zu Hause sein. Durch Corona war man natürlich dann sehr viel zu Hause. Und durch die neue Aufgabe, jetzt bin ich dann doch wieder ein bisschen mehr auch unterwegs, aber noch nicht zu viel, wie es
Ja.
vorher war.
Karriere hast du 2019 beendet, ne?
Genau.
Und also genau noch gerade so rechtzeitig vor der Corona-Pandemie.
Genau.
Okay. Und in Hannover, der Bundesstützpunkt, vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen. Wie ist der aufgebaut? Wie groß ist der? Was ist da so der Schwerpunkt?
Also in Hannover ist, wie gesagt, da ist einmal der Bundesstützpunkt, aber auch der Verband der Niedersachsen-Bremen ist dort auch ansässig vom Training. Und da ist immer viel los. Da sind vermehrt Jungs vom Deutschen Tennisbund vor Ort. Sind auch viele DTB-Trainer aus dem Jungsbereich und ja, wie gesagt, natürlich auch viel Training vom Verband. Und deswegen, da ist immer viel los. Momentan 4 Hallenplätze, Draußenplätze gibt es genug. Und ja, die Kapazität der Hallenplätze soll jetzt auch noch vergrößert werden und sonst auch alles vor Ort. Ist auch ein Internat direkt vor Ort, wo die Spieler wohnen und zur Schule gehen dann. Und deswegen ist das ein ziemlich guter Standort, denke ich.
Okay. Und wie war jetzt für dich so der Einstieg ins Trainerleben? Ich habe gesehen auch letzte Woche, dass du A-Trainer-Ausbildung machst, war jetzt aktuell ein Lehrgang in Oberhaching.
Genau.
Ja, wie ist da so dein erster Eindruck sozusagen?
Es ist auf jeden Fall was anderes, auf der Seite des Trainers zu stehen, das ist ganz klar. Und man sagt ja auch immer, ein guter Spieler ist nicht unbedingt ein guter Trainer oder umgekehrt. Und ist aber einfach, ja, also jetzt für mich, mir macht es sehr Spaß und einfach auch die andere Seite zu sehen. Und ich versuche da natürlich auch meine Erfahrung weiterzugeben. Und es sind aber auf jeden Fall neue Aufgaben und auch interessant, jetzt die Trainerscheine zu machen. Man lernt viel und sich da so langsam reinzufuchsen.
Okay. Ja gut, das ist natürlich die optimale Kombination. Wenn sich jemand als Ex-Profi dann, wenn da jemand bereit ist, sich dann so richtig reinzuarbeiten in diese Trainerlehrgänge und von unten nach oben trotzdem irgendwie alles mitzunehmen und aufzusaugen, dann ist es natürlich noch ein zusätzlicher Riesenvorteil, wenn man dann diese Erfahrung als Spielerin hat und das dann auch weitergeben kann. Ich glaube, hast du natürlich dann auch bei den U14-Mädchen, die du dann betreust, im Verband da ein besseres Standing noch mit den Erfolgen, die du dann vorweisen kannst. Und da wird dir bestimmt noch ein bisschen aufmerksamer zugehört als dem einen oder anderen Trainer, der das vielleicht nicht noch als Bonus auf der Seite hat.
Das wäre schön, ja.
Wie schätzt du jetzt die Situation im deutschen Mädchentennis ein, von den ersten Eindrücken so in den Altersbereichen? Es wird ja immer viel jetzt drüber gesprochen, dass nach der jetzigen Generation mit Kerber, Petkovic, Görges, die schon aufgehört hat, dass so ein bisschen ein Loch entstanden ist. Wie ist jetzt dein Eindruck von den jüngeren Altersklassen? Wie stark ist der DDB da aufgestellt?
Ich denke, es gibt immer wieder guten Nachwuchs und man sieht jetzt ja auch die Nastassja Schunk. Die kommt jetzt ja auch langsam, steht glaube ich auch schon knapp 200. Und ja, es sind schon so ein paar da, die sich auch einige wie Jule Niemeyer, die jetzt kurz vor den Top 100 steht. Und ja, es gibt sicherlich immer welche in den Startlöchern und es gehört einfach viel zusammen, dass es am Ende dann auch bis ganz nach oben geht. Und es gibt sicherlich auch immer mal Strecken, wo es vielleicht dann ein bisschen wo eine Lücke herrscht. Das war bei mir damals auch ein bisschen, wo ich angefangen habe. Da waren auch nicht so viele.
Ja.
Und ja, ich denke, man muss den Mädels ein bisschen Zeit geben und dann wird da auch wieder was passieren. Aber es kann nicht jede Generation so erfolgreich sein. Da waren wir sicherlich jetzt auch wieder verwöhnt die letzten Jahre, dass wir da wirklich 4, 5 hatten, die gegenseitig immer, wenn die eine vielleicht mal nicht so gut gespielt hat, hat die andere erfolgreich gespielt und da war immer jemand oben mit dabei und vielleicht gibt es jetzt mal ein paar Jahre, wo das nicht so ist, aber es kommt sicherlich auch immer wieder was nach, es wird hart gearbeitet und man muss denen einfach ein bisschen Zeit geben.
Du hast es gesagt, das ist richtig. Ja, vor dir war eigentlich auch so eine Lücke. Du warst damals die Erste, die so im Einzel wieder richtig weit nach vorne gekommen ist, nach einer kleinen Pause im deutschen Damentennis. Trotzdem hast du dann eigentlich nach deinen ersten großen Erfolgen im Einzel relativ schnell den Schwenk zum Doppel und zum Mixed ja vor allem auch gemacht. Da will ich ja heute auch ein bisschen mit dir drüber sprechen. Vielleicht kannst du dazu was sagen, wie es dann dazu kam, dass du mehr auf die Doppel- und Mixed-Schiene gegangen bist. Und dann können wir das gleich noch ein bisschen ausbauen, welchen Wert das Doppel eigentlich hat und welche Wertschätzung es bekommen sollte, auch dann im Nachwuchsbereich. Aber vielleicht kannst du erst kurz erzählen, wie es für dich kam und wie es für dich persönlich auch ist, ob das Doppel einfach für dich noch eine größere Leidenschaft ist. Ja, vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen.
Ja, also ich war ja, wie gesagt, weit vorne auch im Einzel und es war ja viel in der Presse auch dann anschließend. Ich hatte ja dann einen Trainer und das ging auseinander und da ist natürlich viel passiert und bin dann erstmal so ein bisschen abgestürzt auch, aber ich habe mich dann ganz gut gefangen. Dann hatte ich ja den Dir auch als Trainer und bin dann auch wieder nochmal in die Top 50 vorgestoßen und dann 2011 war ja mein letztes Jahr im Einzel. Habe ich aber auch gemerkt, als ich auf dem Platz stand, ich hatte keine Freude mehr. Es war alles eher eine Qual, als dass es mir Spaß gemacht hat. Dann habe ich mir auch so gesagt, also das muss ich jetzt nicht mehr machen, so. Das sollte mir Spaß machen. Und ich versuche jetzt einfach erstmal nur doppelt zu spielen. Dass es dann so lange gewesen ist, war auch gar nicht unbedingt geplant. Es kam dann so, aber ich ja, habe dann ja auch sehr erfolgreich gleich gespielt und es hat mir einfach Spaß gemacht. Und dementsprechend habe ich dann noch ein paar Jahre auch mich nur auf das Doppel konzentriert.
Okay, also Doppelmixed als Spaßfaktor. Dieser Teamcharakter ist natürlich was anderes, wenn man zu zweit auf dem Platz steht, ne? Man kann den Erfolg teilen, die Niederlage ist vielleicht nur halb so schlimm. Jetzt ist natürlich im Nachwuchsbereich und für mich gefühlt aus Trainersicht in Deutschland das Doppel sowieso immer sehr unterprivilegiert, sagen wir mal. Also außer bei den Mannschaftsspielen kommt Doppel, außer bei den 5, 6 Mannschaftsspielen im Jahr, so gut wie gar nicht vor. Ist ja jetzt seit der LK-Reform, die ja jetzt durch Corona auch noch nicht so richtig durchgeschlagen ist, gibt es ja jetzt zumindest auf LK-Niveau dann die Möglichkeit, auch Doppelturniere anzubieten und zu spielen. Das ist jetzt, glaube ich, noch so ein bisschen in den Kinderschuhen und fängt so langsam an zu wachsen. Aber gerade für die Leistungsspieler, die eigentlich Ranglistenturniere spielen im Jugendbereich, kommt Doppel ja sehr, sehr wenig vor im Prinzip. Findest du das problematisch oder sagst du, es spielt eigentlich keine Rolle in dem Altersbereich? Die sollen sich aufs Einzel fokussieren oder würdest du das jetzt als ehemalige Doppelspielerin befürworten, wenn einfach mehr Wert aufs Doppel gelegt wird?
Ja, ich finde es sehr schade eigentlich und ich würde es auf jeden Fall befürworten, denn auch im Doppel lernen die Kinder so viel. Das wird, glaube ich, oft auch unterschätzt und es ist leider auch so, wenn man dann mal im Training vielleicht auch Doppel machen möchte, entweder kommt dann von den Spielern vielleicht auch mal nur Doppel oder so ungefähr oder dann manchmal auch leider teilweise von den Eltern, ja, wir schicken unser Kind zum Training und dann wird Doppel gemacht. Das ist halt sehr schade, weil wenn man das große Bild im Kopf hat, lernen die Kinder einfach unglaublich viel auch im Doppel. Übersicht, Volley, Return, Aufschlag, wichtige Schläge. Und ich denke, das sollte vielleicht mehr auch mal integriert werden einfach und von klein auf auch immer wieder trainiert und auch in den Turnieren gespielt werden. Ich denke, das wäre sehr hilfreich für die Kinder.
Du bist ja jetzt weit rumgekommen. Wie ist deine Einschätzung? Ist das in anderen Nationen anders? Ist jetzt, wenn man gerade an die USA denken, mit College-Tennis, wo es Doppel ja eine sehr große Rolle spielt, wie ist das in anderen Nationen? Hat das Doppel dann anderen Stellenwert oder sagst du, es ist im Prinzip in der Masse der Verbände so, wie es hier auch ist, dass eigentlich der Fokus klar auf dem Einzel liegt?
Ich würde sagen, in der Masse auf jeden Fall ist der Fokus auch auf dem Einzel. Es gibt so ein paar Länder wie Australien oder auch England, wo doch auch, wo man eigentlich weiß auch, dass die Kids immer auch gute Volley spielen, weil auch viel Volley und Doppel trainiert wird. Aber im Großen und Ganzen ist es schon eigentlich überall doch eher der Fokus auf dem Einzel, das ist ganz klar.
Okay. Ich habe das bei einer Konferenz mal gesehen, dass da dieser ja, im britischen Verband fürs Doppel zuständige Trainer das ganze Konzept vorgestellt hat, dass sie eigentlich von klein auf schon aus diesem U12-Bereich alle ihre Mädchen und Jungs in Großbritannien mit dem gleichen Doppelmodus trainieren lassen, dass die alle die gleichen Strukturen kennen und das Ziel ist eigentlich, dass jeder britische Spieler mit jedem anderen britischen Spieler perfektes Doppel spielen kann. Und das scheint ja auch ja, Erfolg zu bringen, denn die haben ja relativ viele Doppel nach vorne gebracht, sind da sehr erfolgreich. Wie Wäre sowas jetzt für dich auch vielleicht als prädestinierte Doppelspielerin ein Ziel, sowas in Deutschland vielleicht zu implementieren?
Ja, es wäre natürlich auf jeden Fall schön. Da muss natürlich noch ein bisschen was passieren. Aber es wäre auf jeden Fall ein guter Ansatz, einfach auch schon mal im jungen Alter damit anzufangen und das öfter einfach ins Training einzubinden und dass es auch akzeptiert wird und so wahrgenommen wird, was es eigentlich für Vorteile bringt. Weil es hat, glaube ich, immer noch so ein bisschen den Ruf einfach, dass es so nichts bringt eigentlich, obwohl es eigentlich sehr viel bringt für die Kinder.
Ja, ne, weil gerade die Schläge, die eigentlich im Einzel, was ja auch häufig dann auch auf der anderen Seite wieder kritisiert wird, dass das Tennis zu monoton wäre und es wird nur von hinten gespielt. Gerade wenn die Kinder im Jugendbereich schon mehr doppelt spielen würden, dann würden die wahrscheinlich auch häufig ans Netz gehen, könnten einen besseren Slice spielen. Fokus liegt vielleicht auch ein bisschen mehr auf dieser Aufschlag-Return-Situation. Also es bringt ja letztendlich auch, wie du schon gesagt hast, fürs Einzel sehr, sehr viel, wenn man doppelt trainiert. Wie
Ja, auf jeden Fall.
schätzt du jetzt diesen Fitnessaspekt im Doppel ein? Es gibt durchaus auch welche, sagen, die mal im Doppel, wenn man sich richtig gut bewegt, ist Doppel fast noch anstrengender als Einzel.
Also,
Man hat
es
bestimmt
ist
nicht
sicher,
diese. Ja, wie würdest du es einschätzen?
ja, es ist sicherlich nicht so belastend wie jetzt ein Einzel, das ist ganz klar, da muss man sich schon noch mehr bewegen, aber im Doppel sind es einfach andere Bewegungen. Es ist auch. Also als ich das erste Mal dann auch so richtig doppelt trainiert habe, das ist auch richtig anstrengend, das ist einfach anders. Das ist eine kurze, schnelle Bewegung, Reaktionsbewegung. Natürlich nicht im Extrem, dass es so anstrengend ist wie im Einzel. Natürlich, wenn man Matches spielt, da bewegt man sich natürlich um einiges mehr, das ist ganz klar. Aber man darf Doppel auch nicht unterschätzen. Also da, wenn man das richtig intensiv betreibt, ist es auch sehr anstrengend.
Ja. Vielleicht kannst du das so ein bisschen erläutern, weil das kriegt man ja von so einer Fachfrau sonst nicht so mit. Wie sind denn die Absprachen? Also, weil wir haben jetzt, wenn man jetzt auf Clubniveau guckt, auch im Nachwuchsbereich, an, das hat ja wenig mit dem Doppel zu tun, was man dann auf der Profitour sieht. Aber das fängt ja schon bei den einfachsten Dingen an, dass Sachen abgesprochen werden. Also, ich sag mal, wenn man jetzt beim normalen Mannschaftstennis auf Clubniveau ein Doppel sieht, da gehen die beiden Spieler eigentlich wie Einzelspieler immer rechts, links und es wird, wenn man Glück hat, mal alle 10 Minuten abgeklatscht, aber es findet eigentlich gar keine Kommunikation statt. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, wie das dann bei den Profis ist, dass sich die Nachwuchsspieler da ein bisschen was abschauen können. Was wird alles abgesprochen? Also da wird ja nicht nur abgesprochen, wohin der Aufschlag geht, sondern das geht ja noch mehr ins Detail. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie intensiv diese Absprachen sind, wie viel auch davon einstudiert ist und ja, wie weit der Ballwechsel praktisch vorausgeplant wird schon.
Ja, ich denke, insgesamt erstmal ist Kommunikation im Doppel das A und O. Also ohne das wird es sehr schwierig. Und ja, auf jeden Fall, es geht natürlich los beim Aufschlag. Wohin wird aufgeschlagen? Was macht der Netzmann? Ist eigentlich so die Absprache, dass man so die ersten zwei Bälle plant. Danach ist natürlich schwierig weiter zu planen. Bei den Männern wird auch noch manchmal weiter geplant, was mit dem zweiten, dritten Ball. Aber das ist im Frauendoppel eher nicht. Also es wird jetzt zum Beispiel gesagt, okay, ich Aufschlag durch die Mitte, ich crosse oder dass der vorne einfach Bescheid weiß, auch wo der Aufschlag hingeht, dass er sich richtig positionieren kann. Oder auch wenn man die I-Formation spielt, wer auf welche Seite geht. Was gibt es noch? Dann beim Return spricht man sich auch ab, teilweise, ob man Cross oder Longline returniert, auch beim zweiten Aufschlag, ob vielleicht der Netzspieler nach dem Return dann durchgehen möchte oder ob jetzt Return-Spieler mit dem zweiten an Longline gehen soll. Manchmal auch, es kann ja auch passieren, während des Punktes zum Beispiel, erster Aufschlagfehler, dass der, aber jetzt wäre gut, wenn du vielleicht Longline spielst, den Return, dass man das dann auch dem Partner mitteilt und das gibt alles so verschiedene Sachen. Aber das sind, denke ich, so die Hauptpunkte. Danach ist natürlich einfach, wie viel man miteinander spielt, wie gut kennt man sich, dann weiß man, wie spielt der Partner, wo spielt er wahrscheinlich den nächsten Ball hin. Und das geht dann über die Zeit, natürlich versteht man sich dann auch schon blind. Und deswegen ist es, denke ich, wichtig, dass man einen ständigen Partner hat, weil es macht die Sache um vieles leichter.
Ja, Hast du das immer bevorzugt, mehr abzusprechen oder hast du mehr mit Handzeichen gearbeitet? Also es gibt ja Doppelpaarungen, die eigentlich alles mit Handzeichen irgendwie anzeigen und manche machen das vielleicht gar nicht, sprechen sich nur ab. Hat, glaube ich, weder Vor-
Richtig.
noch Nachteile, ist wahrscheinlich eher Geschmackssache einfach, ne?
Genau, also ich habe oft, also ersten Aufschlag plus was danach passiert, abgesprochen. Wenn der beim zweiten Aufschlag dann auch nochmal eingespielt werden sollte, dann per Handzeichen. Und beim Return natürlich vom ersten Aufschlag auch eher so. Ja, und wenn man vielleicht vom zweiten Aufschlag noch was sagen möchte, dann per Handzeichen.
Okay. Und wenn du jetzt auch mit U14-Spielerinnen in Zukunft arbeitest und du gehst das Thema Doppel an, wie viel müssen die von diesen Sachen schon im Training ausprobieren, unabhängig davon, ob das im Wettkampf vielleicht schon funktioniert? Auch so Thema I-Formation und solche Sachen. Ab welchem Alter findest du, sollte man sowas schon ins Training einbauen?
Man kann das früh mit einbauen, auch einfach, dass sie es kennenlernen, dass sie wissen, was es ist, wenn auch mal die Gegner das vielleicht machen. Und man sollte denen schon alles mitgeben, nach und nach. Natürlich nicht alles auf einmal, das ist zu viel, aber oft fange ich erstmal an mit der richtigen Position auf dem Platz einfach, weil ganz oft stehen die Jüngeren dann leider teilweise fast, wenn der andere aufschlägt, im Doppelfeld oder an der Doppellinie, dass sie sich weiter in die Mitte stellen. Also einfach so grundlegende positionstechnische, sage ich mal, Sachen spreche ich da an, dass sie erstmal verstehen, auch wie verkürze ich den Winkel, wie bewege ich mich im Doppel. Solche Sachen sind, denke ich, am Anfang erstmal sehr wichtig.
Ja, gut, das ist so der Klassiker, ne, dass sie dann immer sehr weit außen stehen. Dann ist es eigentlich so ein Cross-Einzel und die anderen beiden stehen am Netz und haben eigentlich nichts zu tun.
Genau.
Das ist einmal der Brite, der damals diesen Vortrag gehalten hat, der hat gesagt, sie haben das eigentlich vom System her immer so, dass der Doppelsektor erstmal einfach angeboten wird. Also, weil die meisten stehen ja immer dann sehr nah an der Einzellinie und versuchen, diesen Doppelkorridor abzudecken und in der Mitte wird nicht eingegriffen. Und das Ziel ist eigentlich genau andersrum, dass man in die Mitte reingeht und den Doppelkorridor eher herschenkt.
Ja, ich
Und
versuche das auch mal zu erklären. Und wenn die weiter in der Mitte stehen, um dann wirklich Longline gut passieren zu können, müssen sie auch sehr genau den Return in den Doppelkorridor spielen. Und dann sage ich auch mal, versetzt du dich jetzt in die Lage des Return-Spielers? Wie fändest du es leicht, 10 von 10 Returns in diesen kleinen Korridor zu spielen oder nicht? Weil
ja.
das ist doch gar nicht so einfach, den da erstmal so immer reinzuspielen, wenn ein guter Aufschlag kommt oder wie auch immer.
Ja.
Und einfach so, dass man den auch mal so von der anderen Seite das dann darlegt, dass sie sich vielleicht auch mal darin hineinversetzen, wie es ist, gegen sie selbst zu spielen.
Der jeweilige Doppelkorridor, auch wenn Cross gespielt wird, wird eigentlich auch, wenn das jetzt keine professionellen Doppelspieler sind, wird auch generell im Doppel trotzdem sehr, sehr selten angespielt, wenn man das beobachtet, ne? Also es
Ja.
findet viel trotzdem nur auf dem Einzelfeld statt, weil die meistens gar nicht gewohnt sind, diese beiden äußeren Doppelzonen so richtig anzuspielen und haben da so ihre eingefahrenen Schläge eigentlich. Also das müsste man eigentlich bewusst viel mehr trainieren, auch Cross von Doppelkorridor zu sozusagen zu spielen, weil da viele fast so eine kleine Sperre mental haben, da überhaupt reinzuspielen.
Ja, wobei zu oft würde ich es auch nicht machen, einfach aus dem Grund, dass man dann eigentlich seinen Netzpartner aus dem Spiel nimmt.
Genau.
Weil er dann dazu gezwungen wird, wieder seine Linie zu halten, wenn ich selbst im Doppelkorridor spiele beim Gegner. Deswegen ist manchmal auch gut, eher mittiger zu spielen, dass der Netzmann mehr eingreifen kann vorne.
Also der Merksatz ist immer so mittig wie möglich, so kross wie nötig. Ne?
Genau.
So zum Thema Surfen Volley im Doppel. Welchen Stellenwert hat das jetzt für dich noch? Das geht ja auch selbst im Profibereich ja eigentlich statistisch gesehen deutlich zurück. Bei den Damen wird relativ wenig Surfen Volley im Doppel gespielt. Bei den Herren geht es auch deutlich zurück. Das wird immer mehr auf ja, erster Schlag Vorhand nach dem Aufschlag gegangen. Hat das eine Entwicklung deiner Meinung nach, dass es eher auf die Spieler zutrifft, die vielleicht keine reinen Doppelspieler sind, die einfach zusätzlich zum Einzel viel Doppel spielen? Würdest du sagen, dass es da einen Unterschied gibt, dass die reinen Doppelteams nach wie vor sehr viel Surfen-Volley spielen, oder ist es eine Gesamtentwicklung, die beide Seiten eigentlich betrifft?
Ich denke, das ist eine Gesamtentwicklung. Also bei den Frauen vor allem, da gibt es wirklich nur sehr vereinzelte Spieler, die Surf und Volley spielen. Also ich kann nicht viele aufzählen, die jetzt kontinuierlich Surf und Volley spielen bei den Damen. Und das liegt auch, glaube ich, daran, dass einfach über die Jahre auch der Return einfach so gut geworden ist, dass man dadurch keinen Vorteil mehr hat, Surf and Volley zu spielen. Und bei den Männern generell wird schon noch viel Surf and Volley gespielt und da ist es vielleicht noch ein bisschen mehr so, dass die reinen Doppelspieler das mehr machen als vielleicht jemand, der auch noch viel Einzel spielt. Aber insgesamt, wie du schon gesagt hast, geht es schon zurück.
Okay. Hast du gegen Martina Navratilova eigentlich irgendwann mal gespielt? Mixed oder so? Das
Gegen und
hätte...
auch mit.
Ja, mit sogar.
Ja.
Okay. Oh, cool. Martina Navratilova hat ja auch häufig diese Variante gespielt. Ich weiß nicht, ist das dann, dass man das korrekt australisch formuliert, wenn beide hintereinander stehen und die Aufschlägerin praktisch Surfen Volley direkt auf die andere Seite
Ja,
läuft?
das
Das wird
gibt's
nicht mehr
kaum
so
noch.
viel angewendet, ne? Aber
Nee,
sie hat
genau.
das ja sehr, sehr häufig habe ich bei Mixed häufig bei ihr gesehen, dass sie das angewendet hat. Ist das eine Variante, die so ein bisschen vom Aussterben bedroht ist, aber eigentlich auch ihre Vorteile hat, oder?
Ja, aber es, ja, man kann schon sagen, es ist ein bisschen vom Aussterben bedroht. Also ich habe es jetzt kaum noch gesehen in den letzten Jahren. Vielleicht ganz selten mal, aber dann wird bei den Frauen, dann wird nicht Surf and Volley gespielt, dann steht man einfach so, damit der, der aufschlägt, dann anschließend auf seiner Lieblings macht nicht unbedingt Surf and Volley.
Ja, okay. Also es geht eigentlich vor allem dann darum, diesen Cross-Return einfach auszuschalten, ne?
Ja.
Okay. Ja, ist dir das, weil ich jetzt diesen Trainer aus Großbritannien angesprochen hatte, der da so richtig fürs Doppel spezialisiert ist, auf der Tour gibt es natürlich auch dann diese Unterscheidung zwischen Coaches, die im Einzel arbeiten und Coaches, die im Doppelbereich aktiv sind. Im deutschen Tennis ist mir das jetzt nicht so bekannt, dass es reine Doppeltrainer gibt. Bist du da irgendwie informiert? Kennst du welche, die da rein aufs Doppel spezialisiert wären?
Gut, mein Trainer da zu meiner Doppelzeit war ja eigentlich ein Deutscher.
Mhm.
Ich war mit der Květa Peschke verheiratet und der ist reiner Doppeltrainer. Aber sonst in Deutschland selbst könnte ich keinen weiteren aufzählen, der nur
Ist,
Doppeltrainer ist.
ja, ne, es ist hier irgendwie noch nicht so. Dieser Spezialbereich aufgetaucht. Also, das ist eine Marktlücke für dich jetzt. Da kannst du perfekt reinstürzen und das ein bisschen aufbauen für den Deutschen Tennisbund. Ja, wir kommen noch ein bisschen zu dem Thema nochmal Stützpunkt mit diesem Nachwuchs. Welche Stützpunkte sind denn für die Mädchen die schwerpunktmäßigen? Du hast es schon ein bisschen angesprochen, dass du häufig in Kamen und Stuttgart bist. Gibt es da noch welche, die extra für die Mädchen sind? Und wird da auch mal gemischt zwischen Jungs und Mädchen, dass die auch mal zusammen Lehrgänge haben? Oder habt ihr da schon ab einer gewissen Altersklasse eine strikte Trennung?
Also es gibt, wie gesagt, es gibt 4 Bundesstützpunkte. Hannover und Oberhaching sind eher für die Jungs zuständig und Kamen und Stuttgart sind für die Mädchen. Aber es ist jetzt auch nicht ausgeschlossen. In Hannover im Stützpunkt können jetzt auch, wenn irgendein Mädchen da ist und dort trainieren möchte, geht das natürlich auch. Aber wenn es um Lehrgänge oder so geht, ist es oft so aufgeteilt auf die Stützpunkte und so gemischte Lehrgänge gibt es eigentlich nicht. Also es ist dann schon getrennt.
Okay. Also so wie du zweimal Mixed Grand Slam Titel, muss man ja die Mädchen und die Jungs auch mal zusammenführen irgendwann. Das ist zwar immer schade, dass das so ein bisschen untergeht. Das finde ich jetzt auch ein Problem einfach vom Doppel generell, dass es medial natürlich nicht so viel vorkommt. Ich finde es generell ist heute schon schwierig, weil zu unserer Zeit hat man einfach beim Rumschalten sozusagen ist man beim Tennis hängen geblieben. Das kann dem heutigen Nachwuchs nicht passieren, weil das Tennis eigentlich dann, wenn, dann höchstens auf Eurosport läuft und die gucken alle irgendwie nur Streaming-Kanäle und so weiter. Also man kommt ja eigentlich nur gezielt zum Tennis, aber nicht mehr durch Zufall und Rumschalten, wie es früher war. Und dann, wenn man doppelt gucken will, hat man theoretisch die Möglichkeit natürlich über diese Tennis-TV und so weiter, kann man ja wirklich jedes Doppel nachschauen. Das ist natürlich wieder viel komfortabler, als es früher war. Da hat man eigentlich gar nicht doppelt gucken können. Aber auch jetzt, ja, macht es ja keiner, außer der ist jetzt irgendwie schon ein totaler Doppelliebhaber, durch Zufall. Also ich glaube, das spielt auch eine Rolle, dass das Niveau im Doppel, im Nachwuchs oder sei es auch im Freizeitbereich, so schwach ist, weil man natürlich nie professionell das Doppel sieht und sich das abschauen kann, ne?
Ja, das ist auf jeden Fall so. Das ist auch schade, denn Vor allem auch in Amerika, also da ist das Doppel fast beliebter einfach. Also wenn man da auch in Indian Wells mal ist, da spielt es teilweise ein Einzel irgendwo in einem, auf einem Platz und ein Doppel auf dem anderen und der Platz vom Doppel ist pickepacke voll.
Ja.
Das ist schon beliebt und es wird aber leider kaum im Fernsehen, also im Öffentlichen, wie auch immer, gezeigt. Ja, wir haben lange versucht, das auch zu ändern. Das alles ist aber leider nicht so leicht. Und es wäre schön, wenn es sich vielleicht mal ändern würde, dass man vielleicht auch mal ein Doppel schauen kann.
Ja. Ja, aber es ist letztendlich, ist es die Ballwechsel sind in der Masse gesehen ja viel spektakulärer und es passiert viel mehr, als wenn man einzeln guckt. Also ist ja häufig so, dass jemand, der sich mit Doppel nie so beschäftigt hat und der das mal schaut, ist dann auf einmal dann doch irgendwie gepackt von der ganzen Sache.
Genau.
Jetzt im und Billie Jean King Cup hat es ja jetzt eigentlich letztendlich ein bisschen höheren Stellenwert bekommen. Ist es, weiß King Cup, ist es jetzt auch so, dass die nur noch zwei Einzel und ein Doppel dann spielen wie beim Davis Cup?
Genau.
Also dadurch
Außer in
in
der
den
Vorrunde
Vorrunden nicht,
jetzt
ne?
ist es nicht, aber bei den Finals dann ja. Da sind dann immer nur noch zwei Einzel, ein Doppel. Da kann es dann schon öfter mal vorkommen, dass das Doppel auch entscheidet.
Naja, also da hat das Doppel jetzt eigentlich eine deutliche Aufwertung bekommen, von was
Ja,
denn.
was. Ja, das ist auch ist schön, weil es gab dann oft im Billie Jean King Cup auch, dass das Doppel dann nicht mehr entscheidend war. Es musste aber gespielt werden. Das war immer so vorgegeben und es war dann schon sehr schwer. Also für mich, das war für mich das Schlimmste, wenn irgendwas schon da entschieden war und dann musste man auch das Doppel spielen. Da war mein Niveau meist nicht mehr so gut, weil man einfach dann so schon abgeschaltet hat oder einfach die ganze Anspannung schon abgefallen ist und dann
Ja.
noch wieder zu spielen, war schon immer sehr schwierig.
Ja gut, es war bei den Damen auch noch mal weniger ja, geringschätzt, weil es als letztes Match gespielt wurde. Ne? Bei den
Genau,
Herren ist ja
genau.
wenigstens der
Bei den
Mittwoch
Herren hat es
Samstag
immer
sozusagen
was
gewesen.
nicht entschieden.
Ja, und bei den Damen war es dann einfach so das letzte Spiel und da war es ja auch meistens irgendwie schon entschieden. Es war ja dann eher die Ausnahme, dass 2-2 steht. War natürlich noch ein bisschen trauriger. Darum finde ich es jetzt gut, dass es in dieser Kombination zwei Einzel, ein Doppel jetzt aufgewertet wurde. Ist auch bei den Herren mit aktuell Kravitz-Mies nicht die schlechteste Variante für die Deutschen, weil man da immer schon fast einen sicheren Punkt hat. Also, aber auch gerade an den beiden kann man eigentlich sehen, dass auch Doppelspieler ganz gut vermarktet werden. Ne? Also die haben das mit ihren beiden Sensationssiegen in Paris ja auch geschafft, da so ein bisschen in den Vordergrund zu kommen. Also ist das nicht auch was man früher schon fördern könnte, dass man im Jugendbereich einfach auch Spielerinnen und Spielern vielleicht dieses Fenster öffnet und sagt, hör zu, vielleicht willst du gar keine Einzelkarriere machen und du spezialisierst dich viel früher aufs Doppel und Mixed. Findest du, dass es in Ländern wie USA vielleicht auch gerade über diese College-Schiene automatisch mehr passiert, dass da welche sich sagen, komm, Einzel will ich gar nicht probieren, ich gehe nur auf die Doppelschiene? Weil das gibt es ja in Deutschland eigentlich sehr, sehr selten. Ne?
Ich glaube, das gibt es generell sehr, sehr selten. Also
Ja.
jemand, der Tennis spielt, bei dem ist erstmal immer das Ziel, im Einzel erfolgreich zu sein. Da ist natürlich auch mehr Geld, das ist ja ganz logisch. Und dann, also im Jugendbereich, das schon so auszugrenzen, denke ich, das wird nicht passieren. Das ist einfach klar, Einzel will man es schaffen und dann vielleicht irgendwie später mit 19, 20, 21, was auch relativ früh ist, ab da aber denke ich, fangen dann die ersten an, sich Gedanken zu machen, ob sie vielleicht dann doch doppelt spielen. Aber früher wird das, denke ich, nicht passieren.
Okay. Gut, dann komme ich nochmal so ein bisschen auf deine Trainerlaufbahn, die jetzt noch relativ am Anfang steht. Wenn du jetzt auf einmal auf der anderen Seite des Netzes sozusagen stehst, was nimmst du von deinen früheren Trainern mit? Hast du das Gefühl, dass du viel von deinen Erfahrungen, die du durch deine Trainer gewonnen hast, dass du da viel selbst übernimmst? Oder verstehst du jetzt deine früheren Trainer vielleicht in manchen Dingen auch besser und kannst du es jetzt aus Trainersicht mehr einschätzen oder sagst, ach ja, da hat er vielleicht damals recht gehabt, da hätte ich mich mehr drauf konzentrieren sollen. Wie schätzt du das jetzt ein? Oder sagst du, ich habe mir das genau so auch vorgestellt, schon als ich noch nur Spieler war?
Also verstehen zu 100%. Ich denke, als Spieler hat man einfach noch eine ganz andere Ansicht. Und wenn ich jetzt Trainer bin, kann ich natürlich total nachvollziehen, was meine Trainer damals gemeint haben. Und genauso möchte ich das jetzt auch rüberbringen und versuchen, dass vielleicht jetzt meine Spieler das dann doch vielleicht verstehen. Aber es ist schwierig einfach, wenn man in dieser Situation ist als Spieler. Wir haben uns jetzt gerade auch in der A-Trainer-Woche, habe ich mich auch noch unterhalten, und da haben wir auch gesagt, eigentlich so leistungsstarke Spieler oder auch Profis dann, wenn die schon während ihrer Karriere vielleicht so einen B-Trainerschein oder so machen würden und einfach ein bisschen die andere Seite kennenlernen würden, würde das viel helfen auch, einfach um das mal mit anderen Augen auch zu sehen. Und das war ganz interessant, und ich glaube, das ist jetzt auch für mich einfach, wenn ich jetzt auf der anderen Seite stehe, auch genau das, was mir auch auffällt, wo ich vielleicht auch sage, ja, hätte ich es mal auch vielleicht als Spieler schon eingesehen.
Ja. Ja, ich finde, es ist auch auf Clubniveau runtergebrochen. Das ist ganz häufig auch so, dass dann Nachwuchsspieler, die dann so mit 18, 19, 20 ihren ersten Trainerschein machen, dass die häufig aus diesen Trainerlehrgängen auch für ihr eigenes Spiel nochmal viel mitnehmen und Sachen ganz anders sehen und verstehen, auch hinterfragen. Und ja, weil sie sich damit vorher gar nicht irgendwie auseinandergesetzt haben. Ne? Da haben sie gar nicht mit beschäftigt. Und bei guten Spielern ist ja einfach so, die können alles sozusagen, aber die wissen vielleicht manchmal gar nicht, wie es letztendlich funktioniert, oder könnten es einem Anfänger vielleicht auch gar nicht beibringen. Und wenn sie sich dieses Wissen zusätzlich aneignen, hilft es für das eigene Spiel vielleicht hier und da trotzdem nochmal in einem kleinen Detail oder so.
Auf jeden Fall.
Ja. Gut, dann kommen wir zum kleinen Frage-Antwort-Teil, den ich immer am Ende von jedem Podcast noch habe. Ein paar Fragen, du darfst immer mal mehr, mal weniger ausführlich antworten, wie es dir gefällt. Und wir starten mit der Frage: Welchen Fehler sollten Tenniseltern unbedingt vermeiden?
Da steht bei mir ganz oben Druck ausüben eigentlich. Ich denke, die Eltern sollten auf ihre Kinder keinen Druck ausüben. Das Kind sollte von sich aus Spaß haben am Tennis und Spaß haben, zum Training zu gehen und Tennis zu spielen. Und das sollte nicht von den Eltern ausgehen. Und auch nicht immer auch nur aufs Ranking schauen, sondern einfach auf die ganze Entwicklung. Weil manchmal dauert es vielleicht auch ein paar Jahre mehr. Und auch die Trainer schauen nicht immer nur aufs Ranking, sondern auf die Gesamtentwicklung.
Wie war es bei deinen Eltern? Wie weit waren deine Eltern involviert bei deiner Karriere am Anfang? Du kommst ja eigentlich aus einer Ärztefamilie so ein bisschen, ne?
Ja.
Haben die sich überhaupt für dein Tennis interessiert?
Also ich hatte sehr Glück mit meinen Eltern. Die haben immer nur gesagt, ich soll Spaß haben und gut ist.
Ja.
Die haben sich gar nicht eingemischt und da kann ich drei Kreuze machen, dass ich solche Eltern hatte. Und ja, die haben mich unterstützt, alles dafür getan, aber die haben mir nie irgendwie Druck gemacht oder irgendwelche Sachen vorgeschrieben oder wie auch immer, sondern haben einfach gesagt, solange es dir Spaß macht, mach weiter, aber es sollte auf jeden Fall, das stand immer an erster Stelle.
Ja, perfekt. Mit was sollten sich Tennistrainer deiner Meinung nach stärker beschäftigen?
Ja, es ist schwierig zu sagen. Man muss sich eigentlich mit vielen Sachen beschäftigen. Leider hat man heute sehr viel auch außerhalb, wie gesagt, mit manchen Eltern dann auch zu kämpfen vielleicht mal, dass man da vielleicht sich mehr dann auch wirklich auf das Training konzentrieren kann, dass man einfach, dass die Eltern einem da vertrauen und dass man das macht. Und natürlich können die auch Fragen stellen, aber letzten Endes, denke ich, sind die Tennistrainer ja auch ausgebildet worden, um dann weiterzuhelfen. Und deswegen wäre das so, das wäre ideal, würde ich sagen.
Okay. Sie sollten sich mehr mit Doppel beschäftigen. welchen Tipp hast du für Jugendliche, die von der Tenniskarriere träumen?
Auf jeden Fall sollte man immer den Spaß beibehalten. Es muss einem bewusst sein, dass es viel Arbeit ist, aber niemals den Spaß aus den Augen verlieren und nicht immer nur das eine große Ziel sehen, sondern sich auch in vielen kleinen Teilzielen erfreuen.
Hast du jetzt, wenn du mit dem Nachwuchs arbeitest, da schon ein bisschen, hast du das Gefühl, dass vielleicht diese Ziele, Träume und Wünsche da sind, so wie früher vielleicht auch, aber dann dieser Wille oder die Leidensfähigkeit, sage ich mal, für viel Fleiß, dann aufgrund so vieler anderer Ablenkungen, auch schulischer Belastungen, vielleicht nicht so da ist, wie es notwendig wäre häufig? Oder sagst du, es gibt sowohl als auch, es gibt immer noch genug Spielerinnen und Spieler, die auch ja, sich mit totalem Herzblut da reinhängen.
Ich denke beides auf jeden Fall. Es muss jedem klar sein, dass es nur mit harter Arbeit zu schaffen ist und die sich dann vielleicht ablenken lassen oder diesen Willen am Ende nicht haben, schaffen es dann vielleicht auch nicht. Und das ist schade, aber ja, manchmal muss man auch mal das nicht so Schöne hören und sagen, okay, will ich oder will ich nicht? Und dann muss man sich entscheiden. Man kann nicht nur immer den Trainer haben, der einen pusht, sondern es muss auch ein bisschen von einem selber kommen.
Ja. Welche Website oder welches Buch hat dich besonders inspiriert oder kannst du weiterempfehlen?
Ich muss ganz ehrlich sagen, also früher habe ich wenig irgendwie sowas gelesen. Ich habe jetzt später dann so das Buch von Rafa oder Agassi, die habe ich dann schon gelesen. Das ist wirklich interessant. Ich hatte früher, also inspiriert war eigentlich, dass ich so einfach Vorbilder hatte im Tennis, die ich super fand und denen ich nachgeeifert bin, dass mich sowas dann eher angespornt hat.
Ja. Was waren deine Idole?
Also meine Lieblingsspielerin damals war immer Kim Clijsters.
Okay.
Fand ich immer super. Natürlich Steffi Graf, großes Vorbild. Das waren so die zwei bei mir.
Gegen Kim Clijsters hast du ja auch das ein oder andere Mal spielen
Genau,
dürfen,
durfte
so,
ich dann
ne?
auch ein paar Mal spielen, ja.
Hast du zu solchen Spielen dann noch Kontakt?
Nee, hab ich leider nicht. Nee.
Okay. Welche Erkenntnis hättest du gerne schon vor 10 Jahren gehabt?
Ja, da kommen wir wieder so ein bisschen auf die Trainerschiene. Wie gesagt, hätte man vielleicht vor 10 Jahren schon so einen Trainerschein auch mal gemacht, dass man vielleicht schon ein bisschen mehr die andere Seite kennengelernt hätte und sich ein bisschen mehr in die Lage hineinversetzt hat und vieles besser verstanden hätte, was vielleicht man hätte tun können als Spieler, das nicht immer alles überzubewerten, sondern auch mal ein bisschen entspannter zu sein und das Große zu sehen und nicht an einer Trainingseinheit alles auszumachen und zu denken, jetzt ist es vorbei oder jetzt ist alles toll, dass man ein bisschen mehr auf einem Level bleibt von den Emotionen.
Welcher Tennismoment bleibt dir am meisten in Erinnerung?
Auf jeden Fall natürlich meine beiden Mixsiege in Wimbledon und Paris und immer die ganzen Fed-Cup-Wochen. Da gibt es viele schöne Erinnerungen, viele Geschichten, die wir uns immer noch erzählen auch. Und natürlich auch doppelt zu spielen mit Martina Navratilova.
Ja, das glaube ich. Wie kann man mit dir in Kontakt treten bzw. deine Arbeit verfolgen?
Ich bin auf Instagram vertreten, sonst aber im Moment nicht immer so aktiv. Es gibt immer so Phasen. Das
Ja.
ist eigentlich so die Hauptquelle bei mir.
Okay. Und dann sieht man dich mal hier und da auf einem Stützpunkt. Oder
Ja,
vielleicht
ich
zukünftig
müsste wieder ein bisschen aktiver werden, wirklich.
auf Trainerkonferenzen zum Thema Doppel dann in
Da bin ich
Zukunft.
noch nicht so reingewachsen, dass ich da viel poste irgendwie, weil ich
Ja.
dann. Ja.
Okay. Ja, dann sind wir am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, gerne.
Das erste Mal, dass eine Wimbledon-Siegerin hier zu Gast war. Eine große Ehre. Und ja, ich wünsche dir für deine Trainerlaufbahn jetzt viel Erfolg,
Ja, vielen
viel
Dank.
Spaß. Ich glaube, du bringst die nötige Leidenschaft auch mit.
Das hoffe ich
Und
auch.
ja, vielleicht haben wir jetzt den Anstoß heute gegeben, dass du das Thema Doppel und Mixed im deutschen Tennis ein bisschen voranbringst. Du wärst auch da die geeignete Person
Ja.
dafür. Vielleicht wird das ein Schwerpunkt in Zukunft. Okay, also dafür alles Gute.
Danke.
Und ja, ich hoffe, dass der ein oder andere Nachwuchsspieler und die ein oder anderen Tenniseltern sich den Podcast wieder anhören, ein bisschen was mitnehmen. Jetzt auch, sei es nur zu wissen, wie die Absprache vom nächsten Doppelpunkt sein sollte. Und dann haben wir schon wieder ein bisschen was erreicht heute. Also vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und alles Gute. Und wir hoffen, ich verfolge das auf jeden Fall ein bisschen.
Ja, schön.
Und vielleicht sehen wir irgendwo dich dann mal bei einem großen, erfolgreichen deutschen Damen- oder Herrendoppel in der Coaching-Box.
Ja, vielen Dank.
Also, bis dann, ciao.
Bis dann, ciao.
Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Gerne kannst du eine Bewertung oder einen Kommentar auf deiner Podcast-Plattform hinterlassen, damit auch andere diesen Podcast leichter finden können. Du kannst mir auch folgen auf Instagram unter @meiertennis.de oder du besuchst mich auf meiner Webseite www.meiertennis.de. Bis zum nächsten Mal bei Inside Out.